Und ich kann mich heute noch an den Moment erinnern, als Hoeneß mich anrief und sagte, Reschke, gilt das noch mit Kroos? Seid ihr noch bereit, den auszuleihen?
Kroos will go for it and score!
So was hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler.
Kroos! Er macht das Tor! Toni Kroos 2:1!
Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel zu sehen.
But an inspirational moment from Toni Kroos.
Dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch.
Aquí va Toni Kroos!
Toni Kroos war nicht einmal über unsere Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt.
Das ist Toni Kroos, The Underrated One, ein Podcast von Watson. Wir sind eure Hosts, Lukas Grabowski und Nikolai Stübner. Solltest du die ersten beiden Folgen nicht gehört haben, raten wir dir, bei Folge 1 anzufangen. Neue Ausgaben erscheinen immer donnerstags. Wenn du nichts verpassen möchtest, abonniere Toni Kroos, The Underrated One, in deinem Podcatcher.
Willkommen zu Folge 3. Schon immer anders.
Die Stimme vor dem Intro gehört Michael Reschke. Ihr habt ihn bereits in Episode 1 gehört. Damals noch aus seiner Sicht als Nachwuchschef bei Bayer Leverkusen. Mittlerweile ist er Manager des Bundesligisten. Reschke wollte Toni und Felix Kroos schon in ganz jungen Jahren nach Leverkusen locken. Die Familie Kroos entschied sich damals für den FC Bayern. Reschke lässt dennoch nicht locker. In der Winterpause der Saison 2008-2009 wird sich seine Hartnäckigkeit bezahlt machen.
Die Situation in München ist festgefahren. Toni Kroos und Jürgen Klinsmann. Das passt einfach nicht zusammen. In 17 Spielen in der Hinrunde sitzt Kroos 10-mal 90 Minuten auf der Bank oder steht gar nicht erst im Kader. Trotzdem will Michael Reschke Toni Kroos unbedingt verpflichten.
Klar, bei allem Talent, das Toni besitzt, der Sprung direkt aus der Jugend dann zum FC Bayern in die Profimannschaft, das ist schon mächtiger. Er hat das dann im Prinzip sogar früher geschafft, wie ich vermutet habe. Ja, er hat ja dann schon als Jugendspieler oben gespielt, aber dann gab es halt immer wieder mal einen Knackpunkt, wo die Einsatzzeiten halt bei weitem nicht die waren, die er sich versprochen hat, und vor allen Dingen waren die Einsatzzeiten nicht die, die seiner Karriere förderlich waren.
Reschke hat zu diesem Zeitpunkt nach eigener Aussage einen guten Kontakt zu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist damals Manager des FC Bayern. Reschke übernimmt diesen Posten 2004 bei Bayer Leverkusen. Er lässt seitdem keine Chance ungenutzt, um Uli Hoeneß ein Leihgeschäft schmackhaft zu machen.
Vor allem bei den gemeinsamen Essen der Clubverantwortlichen vor den Bundesliga-Begegnungen redet er auf Hoeneß ein. Er erklärt ihm, dass beide Seiten von einem Kroos-Transfer profitieren würden. Dann zeigt seine Beharrlichkeit im Januar 2009 Wirkung.
Ich kann mich heute noch an den Moment erinnern, als Hoeneß mich anrief und sagte, Reschke, gilt das noch mit Kroos? Seid ihr noch bereit, den auszuleihen? Wir sind bereit, den ein halbes Jahr auszuleihen.
Zwischen Michael Reschke und Uli Hoeneß entsteht am Telefon eine lebhafte Diskussion. Zu diesem Zeitpunkt, Ende Januar, ist klar, dass Toni Kroos mit einer Bänderverletzung noch bis März ausfallen wird.
Zu den Hintergründen hatte Toni Kroos den FC Bayern damals angelogen. Er sagte den Verantwortlichen, er hätte sich die Verletzung bei einem Waldlauf zugezogen. Wie er aber Jahre später in seinem Podcast aufklärt, ist er beim Fußballspielen mit Freunden in Rostock einfach umgeknickt.
Kroos selbst glaubt, dass die Bayern den Wechsel gar nicht erst erlaubt hätten, wenn er sich nicht verletzt hätte. Trotz der Ausfallzeit bekundet Michael Reschke weiterhin sein Interesse, macht Uli Hoeneß aber auch deutlich, dass eine Leihe über ein halbes Jahr viel zu kurz sei.
Das macht keinen Sinn für Toni Kroos, das macht keinen Sinn für Bayer Leverkusen und das macht auch keinen Sinn für Bayern München. Wenn wir über eine Ausleihe sprechen, dann macht es für alle drei Parteien nur Sinn, wenn wir anderthalb Jahre machen. Ja, das müssen wir nochmal besprechen. Ich rufe Sie morgen nochmal an.
Lange muss Hoeneß nicht überlegen, ehe er wieder die Nummer von Reschke wählt.
Ja, einen Tag später rief Hoeneß dann wieder an und sagte, ja, wir sind unter einer Bedingung bereit, auch eine anderthalbjährige Leihe zu machen. Wenn wir eine Notsituation haben und es bei uns passiert, dass wir den im Sommer dann trotzdem zurückholen können. Also wir Bayern München. Gut, dann kannte den Kader von den Bayern, kannte Toni, kannte unsere Situation und waren wir relativ sicher, dass das im Sommer nicht der Fall sein würde. Und wir haben uns dann entschlossen, dann eine Lösung zu finden. Ja, das war auch verbunden mit einer Leihgebühr, das war aber auch verbunden, falls die Bayern den zurückholen, dass wir dann eine Kompensationszahlung bekommen. Wir haben also dann relativ schnell am Telefon eigentlich ein logisches Vertragswerk gefunden, mit dem alle gut leben konnten und dann wurde der Transfer abgewickelt.
Michael Reschke hat seinen Wunschspieler bekommen. Die Vereinsbosse Wolfgang Holzhäuser und Rudi Völler sind begeistert. Es fehlt nur noch das Gespräch mit Trainer Bruno Labbadia.
Aber da wir genau diese Position in dem Moment suchten, einen offensiven Mittelfeldspieler, war für mich klar, da sind die Türen offen.
Dann wird es unerwartet kompliziert.
Ja, die Begeisterung dann beim Trainer, die hielten sich dann überraschenderweise etwas in Grenzen. Und da war einiges an Überredung notwendig, was dann auch daran gipfelte, dass wir nochmal ein Gespräch, Toni, Trainer, Rudi Völler und ich, in Düsseldorf am Flughafen geführt haben. Es war dann schon der 30. Januar, da waren schon alle Verträge unterschrieben.
Michael Reschke selbst bezeichnet das Gespräch als eigentümlich und sagt, Toni Kroos hätte danach eigentlich nicht mehr zu Bayer Leverkusen wechseln können.
Aber es war gar keine andere Möglichkeit mehr, aufgrund der Zeit. Und ich habe ihn dann auch nochmal beruhigt, Toni, komm, alles wird gut und wir packen das gemeinsam an und das wird schon laufen.
Warum Bruno Labbadia und sein Trainerteam von Toni Kroos nicht begeistert waren, erklärt Michael Reschke so.
Sein Co-Trainer hatte Toni mal ein paar Wochen vorher in einem Dienstagabend U19-Länderspiel Deutschland-Italien, ich glaube in Darmstadt oder Offenbach gesehen. Und da hat der Toni wohl nicht so gut gespielt. Und dann sagte er, aber der hat da Zweifel.
Was Reschke meint, die deutsche U21-Nationalmannschaft besiegt im November 2008 relativ glücklich Italien mit 1:0 in Osnabrück. Toni Kroos erzielt das Siegtor. Und Michael Reschke wird im Gespräch mit dem damaligen Trainerstab deutlich.
Kann ja sein, dass der da in dem Spiel noch nicht gut gespielt hat. Ich habe den Spieler 10-mal gesehen. Das ist ein Ausnahmetalent. Das ist ein sensationeller Fußball. Das ist ein Glücksfall, dass wir als Bayer Leverkusen den verpflichten können. Ne? Am Ende des Tages haben wir es ja dann durchgesetzt.
Und das ganz zur Freude von Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler. Er sagt nach dem geglückten Transfer in einer Pressemitteilung,
es gab kaum einen Verein, der Toni nicht gerne gehabt hätte. Aber er wollte zu uns.
Trainer Bruno Labbadia zeigt in der gleichen Mitteilung nicht die größte Begeisterung für den Transfer.
Er hat das Talent dazu, aber er weiß natürlich auch, dass bei uns gerade im Mittelfeld eine große Qualität ist. Man muss auch bedenken, der Junge ist noch verletzt. Wir wollen ihn aufbauen und dann hoffen wir, dass er eine Top-Alternative ist.
Kroos kommt in eine erfahrene Mannschaft, die im Kern schon seit 5 Jahren zusammen ist und jede Saison im oberen Mittelfeld der Tabelle landet. Doch im Verein stimmt es nicht.
Gonzalo Castro hat die Zeit bei Bayer als Spieler hautnah miterlebt. Wir haben ihn im April zu Hause besucht.
Es war in der Saison ja sowieso generell sehr, sagen wir es mal, schwierig. Verhältnis Spieler, Trainer mit den Oberen, es war immer ein Hin und Her und Bruno ist, das weiß er auch selber, ist kein einfacher Typ als Trainer, weil er immer viel fordert, auch von den Spielern. Aber natürlich musste sich Toni an sowas adaptieren und das hat ihm so ein bisschen, glaube ich, auch gut getan, dass er so ein halbes Jahr mal so einen Vorlauf hatte, bis er dann natürlich dann mit Jupp im Sommer dann einen Trainer hatte, der wie eine Vaterfigur ist für alle war und natürlich auch für Toni dann.
Gonzalo Castro ist eine Leverkusener Vereinslegende. Er durchläuft bei Bayer Leverkusen alle Jugendmannschaften und gibt im Januar 2005 mit 17 Jahren sein Debüt im Profiteam. Er hat insgesamt 370 Pflichtspiele für die Werkself absolviert. Mittlerweile hat er seine Karriere beendet und lebt mit seiner Familie wieder in Leverkusen.
Unter Jupp Heynckes wird Castro eine Schlüsselrolle für Toni Kroos einnehmen. Doch dass Heynckes neuer Trainer von Bayer Leverkusen wird, ist zu Jahresbeginn 2009 noch nicht absehbar.
Toni Kroos tut sich nach seinem Wechsel auch bei Bayer Leverkusen schwer. Nach seiner Fußverletzung kommt er nur zu Kurzeinsätzen. Doch Hilfe naht vom Deutschen Fußballbund.
In dem Alter ist es so wichtig, dass du regelmäßig spielst, lieber beim kleineren Verein, und deine Einsatzzeiten dann hast und dich da durchsetzen und weiterentwickeln kannst, als wenn du beim großen Verein immer nur kurz reinkommst, weil du entwickelst dich dann einfach nicht wirklich weiter. Bloß in Leverkusen war es natürlich dann auch so. Ich habe gesehen, der Kader ist gut, habe natürlich gehofft, dass er da Einsatzzeiten bekommt, aber das war natürlich auch nicht so, ne, dass er da gespielt hat.
Das sagt Heiko Herrlich. Ihn kennt ihr bereits aus Folge 2. Als U17-Nationaltrainer macht er Toni Kroos bei der WM 2007 zu seinem Kapitän.
U21 bei Dieter Eils hat auch keine Rolle gespielt. Er war zwar da dabei, aber da hat nicht regelmäßig gespielt. Und letztendlich war dann schon so eine Phase, wo so regelmäßige Spielpraxis gefehlt hat.
Heiko Herrlich hat den Weg von Toni Kroos weiter im Blick und freut sich auch über den Wechsel nach Leverkusen. Schließlich hat Herrlich selbst von 1989 bis 1993 für Bayer gespielt. Aber da Toni Kroos nicht mehr in der U-Nationalmannschaft von Herrlich spielt, kann der Trainer auf den ersten Blick nicht viel für Kroos machen.
Im Verband kann sich Toni Kroos aber auf einen großen Fürsprecher verlassen, Matthias Sammer. Er ist damals Sportdirektor beim DFB.
Und für Matthias war immer klar, der Toni Kroos ist das größte Talent im deutschen Fußball. Er spielt aber keine Rolle bei der U21, wo man vielleicht Einsätze bekommen hätte können.
Die Karriere von Toni Kroos bekommt einen ersten Knick. Doch Matthias Sammer hat einen konkreten Plan, damit Kroos endlich wieder auf dem Platz steht. Dazu braucht er die Unterstützung von Heiko Herrlich.
Und Matthias hat immer gesagt, wir müssen unserem größten Talent, müssen wir die Möglichkeit geben, irgendwo zu spielen. Wenn es in der U21 nicht geht, dann soll er halt in dieses vertraute Umfeld, wo er sehr erfolgreich war, wieder in deiner Mannschaft spielen, wie ich das sehe. Und das waren halt die Gespräche. Ich habe gesagt, ja, natürlich, super, wir profitieren davon. Er kann davon profitieren, aber wir sollten einfach mit ihm sprechen, mal wie er die Situation sieht. Und halt dann auch mit Bruno Labbadia.
Also ruft Heiko Herrlich in Leverkusen an und verabredet sich mit Toni Kroos und seinem Trainerkollegen Bruno Labbadia zum Gespräch.
Ja, und dann war ich da und habe ihm das vorgestellt, dass wir uns da Gedanken machen und dass wir meinen, dass er vielleicht mehr Einsatzzeiten bräuchte, weil es jetzt in Leverkusen ja auch gerade nicht so funktioniert und es einfach wieder Selbstbewusstsein braucht und dass wir von ihm überzeugt sind und er bei uns auch Fehler machen kann, aber einfach spielen kann. Und er war von dem Gedanken eigentlich angetan direkt und sah das positiv.
Nun muss Heiko Herrlich noch Bruno Labbadia und Bayer Leverkusen überzeugen, damit sie Toni Kroos für die Länderspiele abstellen.
Labbadia ist von der Idee begeistert. Toni Kroos darf zur U19-Nationalmannschaft für die Testländerspiele gegen Finnland und Serbien reisen. Mit seiner Rückkehr löst er innerhalb des DFB-Teams große Freude aus.
Ich weiß nur, weil ich das Gefühl hatte, dass die Spieler sich wahnsinnig auf ihn freuen. Für sie ist es natürlich auch, ja, ihr Toni, ihr Leader, ihr Kapitän. Sie haben zu ihm Vertrauen und wissen, durch den werden wir besser. Jeder Einzelne wusste, das werde ich besser. Die Mannschaft wird besser. Und Toni hat davon auch profitiert.
Im ersten Spiel besiegt das Team von Heiko Herrlich Finnland mit 7:0. Toni Kroos erzielt 3 Tore. Die zweite Partie gegen Serbien gewinnt der deutsche Nachwuchs mit 1:0.
Trotzdem haben jetzt aus der Sicht von Toni Kroos diese Spiele natürlich auch weitergeholfen, kleine Schritte nach vorne zu machen. Gerade in einer Phase, wo du wenig Spielpraxis hast, waren das unter Wettkampfbedingungen tolle Spiele, wo er zeigen konnte, was für eine Qualität in ihm steckt.
Auch Michael Reschke ist froh über jede Minute, die Kroos auf dem Feld steht. Er hatte ihm und seinem Vater schließlich ganz andere Dinge versprochen. Im ersten halben Jahr in Leverkusen spielt Kroos lediglich 3-mal über 90 Minuten.
Die Familie Kroos, der FC Bayern und Leverkusen. Alle sind nicht zufrieden mit der Situation. Die Leihe steht vor einem vorzeitigen Ende.
Ich glaube, wenn der Trainerwechsel nicht stattgefunden hätte, wenn nicht Schupp Heynckes neuer Trainer geworden wäre, dann hätte es kein weiteres Jahr Bayer Leverkusen gegeben.
Denn eigentlich will Bayer Leverkusen mit Bruno Labbadia als Trainer in die neue Saison gehen. Der entscheidet sich nach weiteren internen Diskussionen aber für einen Wechsel zum Hamburger SV.
Der Sommer 2009 ist der Wendepunkt für Toni Kroos und Bayer Leverkusen. Die Zusage von Jupp Heynckes ist der große Glücksfall, wie ihn Michael Reschke noch heute nennt.
Michael Reschke verjüngt die Mannschaft im Sommer 2009 mit talentierten deutschen Spielern und holt zusätzlich die Liverpooler Vereinslegende Sammy Hyypiä. Jupp Heynckes passt mit seiner menschlichen Art und fachlichen Expertise perfekt dazu.
Der damals 64-Jährige hatte zuvor für 5 Spieltage den FC Bayern trainiert, nachdem Jürgen Klinsmann im April 2009 vorzeitig entlassen wurde. Dass Bayer Leverkusen ihn anschließend kontaktiert, ist auch für Heynckes überraschend.
Doch Heynckes sagt zu und nennt auf seiner Vorstellungspressekonferenz einen bestimmten Grund.
Nicht zuletzt, sondern dass es auch für mich ganz wichtig war, dass ich hier eine Mannschaft antreffen werde, die sehr talentiert ist, jung, ich denke auch noch entwicklungsfähig.
Er findet durch seine Zeit beim FC Bayern wieder Gefallen am Trainerjob. 4 der 5 Spiele gewinnt er mit den Münchnern und sichert damit die Teilnahme an der Champions League. Die Bundesliga entdeckt dadurch Jupp Heynckes wieder als fähigen Trainer, nachdem er zuvor Anfang und Mitte der 2000er bei Schalke und Gladbach weniger erfolgreich gearbeitet hatte.
Mir hat es auch immer Spaß gemacht, mit jungen Spielern zu arbeiten. Hier hat man sehr viele, die noch nicht ausgereift sind, die sicher noch riesiges Potenzial haben, und das alles zusammen ist für mich eine reizvolle Aufgabe, und ich hoffe, dass ich auch die Erwartungen, die man in meiner Verpflichtung jetzt, dass ich die erfüllen kann.
Und da wird Toni Kroos zu seinem Spezialprojekt, wie es Michael Reschke noch heute liebevoll ausdrückt. Jupp Heynckes kommt in seiner ersten Pressekonferenz auch auf Toni Kroos zu sprechen.
Toni Kroos, der meines Erachtens nicht ausgereift ist, der noch viel Potenzial hat, aber natürlich auch sicher sehr intensiv, sehr hart an sich arbeiten muss, wie viele junge Spieler, die schon meinen, wenn ich einen Lizenzspielervertrag habe, jetzt habe ich es erstmal geschafft. Nein, dann hat man den ersten Schritt geschafft, aber nicht den Schritt nach oben.
Der 19-jährige Kroos ist im Umgang nach außen zwar noch schüchtern, doch das Vertrauen in seine Qualitäten ist schon enorm ausgeprägt. Das ist auch Gonzalo Castro aufgefallen.
Toni ist halt ein eigenes und komisches Wort. Er ist einfach speziell, weil er es haben nicht viele, aber die Gabe hat er, dass er sagt, mir ist es scheißegal, was ihr sagt oder was ihr tut. Ich weiß, was ich kann, und das spiele ich auch. Und keiner wird mich auch davon abbringen. Das hat er in Madrid nicht gemacht, das hat er in München nicht gemacht, das hat er in Leverkusen nicht gemacht.
Trotz oder gerade vielleicht wegen dieser Art kümmern sich Jupp Heynckes und sein Co-Trainer Peter Herrmann besonders intensiv um Toni Kroos.
Jupp ist einfach ein Menschenfänger, egal ob jung oder alt, der hat jeden gekriegt, ob du Spieler 15, 16 bist oder Stahlteff-Spieler warst. Du warst einfach froh, in seiner Mannschaft zu sein. Und zu Toni, glaube ich, dann war es, glaube ich, der spezielle Reiz, ihn nochmal richtig zu packen und ihn zu fordern und aber auch in gewissermaßen dann auch so ein Fingerspitzengefühl zu haben, ihn dann so als Vaterfigur weiter zu oder da zu sein und ihn dann zu entwickeln. Das hat, glaube ich, Aubameyang dann noch gesehen. Und natürlich das große Talent, das er einfach auch man schon gesehen hat.
Und zu dieser Entwicklung gehört auch, dass Toni Kroos in Leverkusen auf einer Position eingesetzt wird, die heute für ihn undenkbar wäre, im linken offensiven Mittelfeld. Doch Kroos macht seine Sache gut.
Tonis Ausrichtung war ja damals mehr so eine offensive Mittelfeldposition, mehr so eine Zehnerposition. Und da gab es bei mir so kleine Restzweifel, weil auf der Position fehlt dem zur absoluten internationalen Klasse so dieser Schnipp und Schnelligkeit. Ne? Ich habe damals schon immer vermutet, dass er irgendwann mal auf einer 6er-8er-Position landen wird, ja, weil seine strategischen Qualitäten und sein herausragendes Passspiel und alles noch besser zum Tragen kommt.
In der Saison 2009-2010 steht er in 33 Bundesligaspielen für Bayer Leverkusen 26 Mal als linker Mittelfeldspieler auf dem Platz. Dabei häufig hinter ihm Gonzalo Castro.
Er war zu dieser Zeit eigentlich Rechtsverteidiger und sollte später vor allem als zentraler Mittelfeldspieler überragende Leistung zeigen. Ähnlich wie Toni Kroos.
War natürlich ein kleines Risiko, dass er uns beiden, ich war ja auch nicht gerade der Älteste in der Zeit noch, ich war glaube ich 22, uns auf die linke Seite, aber es hat einfach spielerisch sehr, sehr gut harmoniert in dem Jahr einfach. Es hat perfekt gepasst, weil ich wusste, wie Toni denkt und er wusste, wie ich denke. Wir waren nicht die Schnellsten, aber haben viel dann einfach mit Auge auch gelöst. Viele Probleme, die man dann bekommt gegen Schnellere, haben wir dann anders gelöst. Und natürlich war das Spiel auch ein bisschen anders vor 10, 12 Jahren. Ne? Also ich glaube jetzt unvorstellbar links vorne einen Toni Kroos hinzustellen. Aber früher ginge das und Jupp hat das dann einfach auch gemacht und er hat dafür auch gerade gestanden, wenn es halt schief gegangen ist. Aber er hatte, glaube ich, schon so viel Erfahrung und so viele Spieler gesehen, dass er gesehen hat, dass wir beide das links irgendwie drehen konnten. Das haben wir dann auch geschafft.
Castro, der in seiner Karriere auch für Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld in der Bundesliga spielte, verdeutlicht, dass beide trotz ihres jungen Alters einfach glücklich sind, Bundesliga zu spielen.
Ich glaube, dass man in jungen Jahren erstmal froh sein soll, egal in welcher Position man spielt, dass man einfach die Position so gut es geht bestückt und einfach nicht dann die großen Ansprüche stellt, nee, ich will aber da, fühle ich mich besser. Es geht manchmal nicht.
Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass das Experiment von Jupp Heynckes nicht mit jedem Spieler möglich gewesen wäre.
Es gibt einfach Spieler, die du nicht an die Seite stellen kannst. Toni konntest du an die Seite stellen, weil er einfach dieses Auge hatte, sich einfach dann viel mehr dann innen bewegt hat und ich dann außen geblieben bin und er natürlich dann im Zentrum oder diese halblinke Position dann auch sehr, sehr gut gemacht hat. Deswegen hatte Jupp schon im Voraus geplant oder gedacht, mit zwei Spielern, die so ein Spiel dann auch ein bisschen mehr lesen können und intelligenter sind und Spielverständnis haben, dass sie das dann schon bestücken können.
Das Duo Kroos und Castro harmoniert auf dem Platz überragend. Mit 9 Toren und 12 Vorlagen in der Liga erreicht Toni Kroos in dieser Saison seinen bis heute bestehenden Bestwert in beiden Kategorien.
Abseits des Platzes haben beide jedoch nicht wirklich viel miteinander zu tun.
Er hat sehr früh seine jetzige Frau kennengelernt und hat dann auch sehr viel Zeit auch mit ihr verbracht. War, glaube ich, kaum an irgendwelchen Abenden dabei, wo wir uns Spieler getroffen haben, was ich einfach völlig okay und völlig akzeptiere, weil jeder Junge heißt nicht gleichzeitig, er soll dann sich mit 5, 6 verstehen. Toni war da beim Training, hat alles gegeben, er hat beim Spiel alles gemacht und was er im privaten Bereich macht, soll er machen, wie er will.
Sportlich läuft es nicht nur für Kroos gut, sondern für das komplette Team. Die junge Mannschaft begeistert mit ihrem Offensivfußball und steht zur Winterpause an der Tabellenspitze. Die ersten 24 Spieltage verliert Bayer kein Spiel. Eigentlich Grund genug, auch mal mit den Kollegen in Düsseldorf oder Köln zu feiern und als Team zusammenzuwachsen. Nur Kroos kommt nicht.
Das war echt cool, weil wir alle im gleichen Alter waren und er einfach nicht da war. Also nicht gekommen ist, weil er nicht wollte, sondern weil er einfach nicht der Typ dafür ist und er das auch nicht so mag. Natürlich war es für uns ungewohnt, aber im Nachhinein haben wir auch gesehen, er ist so als Typ. Und klar, am Anfang verstehst du es dann nicht, weil jeder Junge dann Spieler dann irgendwie das will oder braucht, aber er braucht es halt nicht und im Nachhinein kapierst du dann auch, warum.
Damals wie heute hätte Kroos einen geschlossenen Kreis an Freunden gehabt und seine Familie, die ihm sehr nahe steht.
Heute bezeichnet Kroos lediglich zwei ehemalige Mitspieler als Freunde, Miroslav Klose und Stefan Reinhardts, den er während seiner Zeit in Leverkusen kennengelernt hat.
Das hat Toni, glaube ich, sehr, sehr früh gemerkt, dass er einfach einen Bruchteil an Personen braucht, die ihm Halt geben in der nahen Zukunft oder generell in der Vergangenheit jetzt. Und das hat er dann so auch durchgezogen.
Sportlich kann das junge Leverkusener Team die Konstanz nicht über die komplette Saison aufrechterhalten. Am Ende der Spielzeit landet Bayer auf Rang 4.
Trotzdem steht Toni Kroos unter Jupp Heynckes kontinuierlich auf dem Feld. Sein Nationaltrainer Heiko Herrlich nimmt zu dieser Zeit eine spezielle Entwicklung bei Toni Kroos wahr.
Trotz der großen Konkurrenz, gut, der eine oder andere war vielleicht auch verletzt in einer Phase, wo es halt nachher glücklich war, reinzukommen. Aber dann musst du die Leistung trotzdem bringen. Und wenn du die Leistung bringst, gibt es keinen Grund mehr, ihn rauszuholen. Und das hat er gemacht. Also wenn er gefordert war, hat er das einfach geliefert auch. Und das war natürlich der größte Schritt in seiner Entwicklung, würde ich sagen, dieses Jahr in Leverkusen unter Jupp Heynckes, weil er dann einfach gespürt hat, so, ich kann Stammspieler sein in der Bundesliga, auch als ganz junger Spieler. Ich kann Stammspieler in einer absoluten Spitzenmannschaft sein.
Die Versprechungen von Michael Reschke 1,5 Jahre zuvor werden wahr. Kroos spielt eine überragende Saison und wird vom Bundestrainer Jogi Löw für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika nominiert.
Ja, der war immer erwachsen und professionell, aber in dem Jahr ist natürlich brutal viel für den passiert. Ne? Der war vom Bundesliga ab und zu mal auftauchen und als Talent gehandelt, wurde er auf einmal Nationalspieler. Toni ist mit dieser Mannschaft gewachsen und ist in dem Jahr immer mehr auch zu dem Leader in der Mannschaft geworden. Ja, auf dem Platz jetzt, nicht unbedingt außerhalb des Platzes, aber zumindest auf dem Platz, dass sich unheimlich viel auf ihn fokussiert hat da. Ne? Und der hat einfach eine herausragende Saison gespielt damals.
Auch der Standort Leverkusen spielt laut Gonzalo Castro jungen Spielern wie Toni Kroos in die Karten.
Früher, wie vor ein paar Jahren, 10 Jahren war das, 12 Jahren, war es nicht so gang und gäbe, dass viele Junge spielen, auch in Bayern nicht. Deswegen war es, glaube ich, der folgerichtige Schritt, den er gemacht hat, einfach nach Leverkusen zu kommen, weil du einfach diese Ruhe hast als Spieler. Du kannst mal 1-2 Spiele verlieren, da kommen nicht direkt die Fans und zerschmettern dich oder die Medien, die zerschmettern dich nicht, sondern du kannst dich zurückziehen, sei es Köln, Düsseldorf, und du hast komplett deine Ruhe. Und so wie Toni auch war, wie wir schon besprochen hatten, war es, glaube ich, schon perfekt, dass er 1,5 Jahre hier war.
Kroos fühlte sich so wohl, dass er sich sogar ein Haus in der Nähe von Köln kauft und noch heute regelmäßig mit seiner Familie dort ist. Kroos erklärt das in einem Videointerview mit dem Sportjournalisten Frank Buschmann 2015 so.
Wenn wir nach Deutschland fliegen, dann fliegen wir immer nach Köln und nicht nach München, weil Köln eigentlich damals so immer unser haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben lustigerweise über die 1,5 Jahre in Köln viel, viel mehr Kontakte, Freundschaften geknüpft als über die 5-6 Jahre in München. Also es soll jetzt nichts gegen München heißen, aber es war halt einfach so.
Anschließend betont auch Kroos, dass die Mannschaft in Leverkusen damals sehr jung gewesen sei und der Bezug zu den Partnerinnen der anderen Spieler für seine Frau Jessica einfacher gewesen sei als in München.
München ist ein Bär, so ein bisschen in Anführungsstrichen Schickimicki, und sie ist halt nicht der Typ von Schickimicki, sondern auch sehr, sehr bodenständig. Und dann kam mir das sehr entgegen. Vom Alter hat es dort mehr gepasst. Und so kamen einfach viel schneller irgendwelche Freundschaften zustande.
Dass Kroos und seine Partnerin Jessica sich unfassbar wohlfühlen, merken auch die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen. Allen voran Michael Reschke.
Klar, der Toni war happy. Der kam jetzt, und der Toni hat jetzt nicht, war jetzt nicht so, dass der mit aller Macht zurück nach München wollte. Ne? Der fühlte sich wohl, der fühlte sich in der Mannschaft wohl, der fühlte sich in dem Club wohl.
Und hier spricht Michael Reschke einen entscheidenden Knackpunkt in der Karriere von Toni Kroos an. Denn Toni Kroos möchte bei Bayer Leverkusen bleiben.
Irgendwann gab es dann auch mal eine Gesprächsrunde mit Volker Struth, seinem Berater, Toni Kroos, Rudi Völler und mir, und in der uns dann gesagt hat, ja, bitte macht alles, dass ich in Leverkusen bleiben kann.
Aber die Absprache zwischen den Clubs war klar. Es gibt für Bayer Leverkusen keine Möglichkeit, Toni Kroos zu kaufen. Doch dass er eigentlich gar nicht zurück will, hatte sich irgendwie auch bis nach München rumgesprochen.
Grund genug, dass sich Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef bei den Bayern, bei Michael Resch gemeldet und den Standpunkt des Clubs deutlich macht.
Karl-Heinz Rummenigge hatte mich 3-4 Tage vor dem Gespräch angerufen und hatte mir gesagt, Herr Reschke, man hört da merkwürdige Gerüchte aus Leverkusen. Nur damit das klar ist, es wird kein weiteres Jahr Toni Kroos in Leverkusen geben. Es wird keine Chance geben, den zu kaufen und wir werden den auch nicht weiter verleihen. Toni Kroos kehrt nach München zurück. Seien Sie sich bitte darüber im Klaren.
Kroos will bleiben. Leverkusen will ihn behalten. Die Bayern stellen sich quer. Michael Reschke sind die Hände gebunden.
Das heißt, wir waren dann in einer Situation, dass wir dem Toni sagen müssen, Toni, wir werden es nochmal versuchen, aber wir werden keine Chance haben. Und halt dich öffentlich zurück, mach keinen Flurschein in München, wenn du dahin zurück musst und du erklärst jetzt, dass du da nicht hin willst, das hilft keinem.
Der Abschied aus Leverkusen ist für alle Beteiligten nicht einfach.
Die Mannschaft ist noch halbwegs zusammengeblieben und natürlich war es schade, dass Toni dann einerseits, weil er den Vertrag in München hatte, andererseits glaube ich auch, dass Toni sich dann auch weiterentwickeln wollte und er einfach auch auch zu gut dann auch war dann für Leverkusen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Während seiner Zeit in Leverkusen hat sich auch in München viel verändert. Der Niederländer Louis van Gaal ist mittlerweile Trainer und führt die Bayern in seinem ersten Jahr zur deutschen Meisterschaft, zum Pokalsieg und ins Champions League-Finale.
Noch viel wichtiger, van Gaal gibt jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance. Thomas Müller spielt unter dem eigenwilligen Niederländer immer und Holger Badstuber wird zu einer wichtigen Stütze in der Abwehr. Eigentlich optimale Voraussetzung für den damals 20-jährigen Toni Kroos.
Während der WM 2010 im Sommer begeistert die deutsche Mannschaft mit ansehnlichem Fußball. Deutschland scheidet erst im Halbfinale gegen Spanien aus, gewinnt jedoch das Spiel um Platz 3. Thomas Müller ist unter Jogi Löw Stammspieler. Toni Kroos hingegen kommt nur zu Kurzeinsätzen.
Gestärkt durch die Zeit in Leverkusen kehrt er trotzdem selbstbewusst nach München zurück. Schon vor Saisonstart gibt er der TZ ein Interview.
Ich rechne mir auch ohne Verletzungen viel aus. Davon will ich nicht abhängig sein. Ich will mich hier durchsetzen.
Wie anders die Situation für Toni Kroos wurde, hört ihr in der nächsten Folge von Toni Kroos, The Underrated One.
Toni Kroos, The Underrated One ist ein Podcast von Watson. Idee, Schnitt und Recherche Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Die eingesprochenen Zitate stammen von Laura Tschippul. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern, auch bei denen, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen. Und unseren KollegInnen Eva Müller und Sven Thyssen für die fachliche Beratung.